Ich fange mal anders an. War jemand schon mal in Hamburg und hat den Hamburger Fischmarkt besuchen können? Das sind gar nicht wenige. Ja. Wer einmal in Hamburg war, für den ist es ein Muss, als Tourist den Hamburger Fischmarkt zu besuchen. Der Fischmarkt avancierte zu einem reinen Varieté, berühmter Marktschreier mit ihren ledernen Stimmbändern. Den ganzen Tag brüllen sie ihr Angebot über den Platz. Sie tragen Namen, die mittlerweile selbst in China bekannt sind. Wattwurm Helmut oder Karl Käse Karl, Kuchenbaron, Nudel Toto, Matjes Susi und wie sie alle heißen. Halte dich, wenn du dann den Fischmarkt besuche, allerdings schön im Hintergrund, denn sonst könnte es peinlich werden, wenn du in der ersten Reihe stehst. Da wirst du zum Opfer. Ich kann es leider nicht auf Plattdeutsch vormachen, aber ich nehme euch mal mit. Auf geht's, das rollende Sozialamt ist wieder da, schreit Wattwurm Helmut. Hier Mutti, 2 frische Aal für 5 €. Und da tue ich dir noch ein paar Kilo dabei. Jetzt guckst du Mutti, wa? Da kriegst du Stielaugen. Lass deinen Heinrich mal stehen, komm mal ran hier. Ja, bei Wattwurm Helmut, da macht's ein Schnäppchen. Und das Ganze nur für 5 €. Da freut sich die Haushaltskasse, wa? Nee, Mutti, brauchst gar nicht so pikiert und sinnig gucken. Mutti, ich will ja nur dein Bestes. Kommt ran, Leute, kauft bei Wattwurm Helmut. Und die Leute stehen drumherum und lachen sich krumm. Das ist eine Show, die lohnt sich mal, Besuch zu haben. Aber warum entführe ich euch heute Morgen auf den Hamburger Fischmarkt? Nun, weil der Jesaja-Text uns heute mitten in einen solchen Basar des Altertums führt, auf einen Markt in Babel, der Hauptstadt Babyloniens. Kommt, es kostet nichts, der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Und so geht es dann weiter, wir haben es gerade gehört, den Text. Die Szene, die hier beschrieben wird, findet in einer der vielen jüdischen Enklaven Babels statt, die rings um die babylonische Hauptstadt im 6. Jahrhundert vor Christus angesiedelt sind. Seit mehr als 50 Jahren befinden sich diese Juden hier, die zum Teil als Sklaven arbeiten, aber auch als Handwerker und Geschäftsleute. Sie haben ihr Können und ihre Fertigkeiten mitgebracht und bereichern somit die Wirtschaft Babyloniens, was ja damals Absicht war der Entführung aus ihrem eigenen Land. Unser Text schildert eine merkwürdige Szene mitten auf dem Markt. Mittendrin steht ein Mann auf einer Apfelsinenkiste, so dürfen wir uns das mal vorstellen, und schreit in die Menge Sätze, die alle amüsiert stehen bleiben lassen. Hört mal alle her, seid ihr durstig? Was für eine Frage. In dem Gebiet war man durstig und das Wasserschleppen, das war richtig anstrengend. Ihr seid also durstig, dann kommt her, hier gibt es Wasser. Ihr habt kein Geld? Dann kommt so schneller dran, hier trinkt ihr umsonst. Und gratis dazu, esst umsonst. Kommt alle her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Was ist denn das für ein Spinner, fragen sich die Leute. Und lächeln sich amüsiert an, denn allen ist klar, dass bei dem nichts zu holen ist, weil weder Krüge noch Marktstand ihn umgeben. Er hat nichts außer seiner Apfelsinenkiste. Die Umstehenden wollen schon weitergehen. Da schreit er wieder, warum nur gebt ihr Geld aus für Brot, das seinen Namen nicht verdient? Pappe, ja Schuhsohlen sind das. Warum um Himmels Willen gebt ihr euer sauer verdientes Geld für etwas aus, was nicht satt macht? Und alle Umstehenden wissen, wovon Jesaja indirekt spricht. Mit dem teuren Brot meint er das viele Geld, das auch die Juden den Götzen Babylons, Marduk und seinen vielen, vielen Untergöttern opfern. Doch das darf Jesaja nicht laut sagen, denn sonst wird er sofort vom Marktplatz geholt und verhaftet. Hört mir zu, kommt zu mir, denn wenn ihr hört, sollt ihr leben. So spricht der Herr. Wer ist denn das, fragt jemand seinen Stehnachbarn. Und der heißt Jesaja. Viele meinen, dass er ein großer Prophet ist. Aha. Und dieser Jesaja setzt jetzt nach. Wenn ihr auf mich hört, dann werdet ihr wirklich Gutes zu essen bekommen. Köstlichkeiten, die eure kühnsten Fantasien übersteigen. Hört zu und ihr werdet leben. Naja, der nimmt seinen Mund ja ziemlich voll, sagt einer. Jesaja ist in seinem Element. So spricht der Herr, ich will mit euch den ewigen Bund schließen, das, was ich David versprach, euch zu einem großen Volk zu machen, mit einem Tempel als Heiligtum, das will ich euch geben. Ihr sollt die Nachfolge Davids antreten. Da kommt plötzlich ein Zwischenruf aus der Menge. Soweit ich mich erinnern kann, hat dieser Gott es zugelassen, dass die Babylonier unser Volk massakriert haben. Nur weil ich ein Handwerk ausüben konnte, durften ich und viele Umstehende hier weiterleben, aber dann immerhin 1000 Kilometer durch die Wüste latschen, um hier für die Babylonier zu schuften. Nach 50 Jahren habe ich immer noch Schwielen an den Füßen. Und ein anderer ergänzt den Zwischenruf, ja, und was ist mit unserem Tempel in Jerusalem? Wie ein Keks haben die Babylonier ihn zertreten. Was ist Jahwe denn für ein Gott, wenn er so etwas zulässt? Hä? Der babylonische Gott Marduk, der hat die Macht. Daraufhin ging allerdings ein missmutiges Raunen durch die Menge. Jesaja setzt weiter an, hört mir zu, so spricht der Herr Jahwe und ich bin sein Prophet. So spricht Jahwe, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Herr, der Himmel, höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Ja, wir werden wieder zurückkehren und unseren Gott anbeten in unserem eigenen Tempel. Du sprichst von Marduk? Hört alle her, so spricht der Herr. Jahwe, andere euch völlig fremde Völker werden nach Jerusalem ziehen, um unseren Gott Jahwe anzubeten, um ihn um Rat zu fragen. Babylonien ist eine Weltmacht. Das hält ein weiterer Zuhörer nun doch nicht aus. Na, jetzt hat ihr die Sonne aber vollends das Hirn verbrannt. Wer da oder was um Himmels Willen soll denn das bewerkstelligen? Babylonien, hier gehört der Satz hin, ist eine wirkliche Weltmacht. Aber Jesaja hat eine Vision. Hört mir zu, so spricht der Herr. Mein Wort wird es vollbringen. Seht her, hier habe ich ein Samenkorn. Dann zeigt er so ein kleines Samenkorn. Was wird diesem Samenkorn verhelfen, zu einer großen Pflanze zu werden? Zwischenruf, na, der Regen. Richtig, der Regen. Und was wächst dann aus der Pflanze, die der Regen hervorbringt? Na ja, Korn. Und was machen wir aus den Körnern? Na, Mehl. Und was machen wir aus dem Mehl? Na, wir backen Brot. Richtig, so spricht der Herr. So wie der Regen die Erde feuchtet und darum aus dem Samen Pflanzen mit Körnern wachsen und daraus Mehl gemahlen und dann Brot gebacken wird, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll euch satt und wirklich glücklich machen. Es wird nicht wieder leer zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Investiert in die alten Geschichten, die Gott mit unserem Volk geschrieben hat. Erinnert euch doch an den Auszug aus Ägypten aus der Sklaverei, der im Vergleich zu dem Auszug, der euch allen bevorsteht, ein reiner Kindergarten war. So spricht der Herr, ihr werdet wieder zurückkehren und auf eurem Weg werden die Berge und Hügel vor Freude tanzen und die Bäume vor Freude in die Hände klatschen. Was für Bilder, ja? Soweit also diese Szene auf dem Marktplatz in Babylon. Ihr Lieben, was gab Jesaja diese Sicherheit, seinen Landsleuten diese Vision vor Augen zu malen? Diese Versprechung zu machen? Jesaja selber spricht also von einer Vision, die er hat. Visionen entstehen erstens aus dem unbedingten Willen, und den unbedingten Wunsch, dass Gott mit seinem Willen zum Ziel kommt. Erstens, Gott soll mit seinem Willen zum Ziel kommen. Und zweitens, aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Beides trifft nun auf Jesaja zu. Er kann und will nicht glauben, dass Israel sein Ende findet in Babylon, auch wenn es äußerlich so aussieht. Und zweitens, ist Jesaja ein genauer Beobachter der Zeitgeschichte. Er gibt nichts auf den Dorftratsch und Stammtischgerede. Hört auf das, was von den Landesgrenzen her immer wieder durchsickert und berichtet wird. Es gab ja noch keine Zeitungen, es gab noch keine Medien, Handys etc. Ne? Er hat sein Ohr dichter an den damaligen politischen Geschehnissen als andere und nimmt wahr, dass sich tatsächlich dunkle Wolken über das babylonische Reich senken und sich ein neuer Herrscher, Kyros, der Perser, anschickt, Babylonien zu erobern und ein neues persisches Reich zu errichten. Kyros soll es dann auch sein, der den Juden erlaubt, wieder nach Palästina in ihr eigenes Land auszuwandern und tatsächlich ihren eigenen Tempel wieder bauen zu dürfen. Weil er eine andere Politik betreibt als die Babylonier. Die Babylonier haben die eroberten Gebiete entführt in ihr eigenes Land und die Perser haben gesagt, nein, das ist nicht klug. Wir müssen ihnen ihre eigenen Kultur, ihre eigene Religion belassen und sie in ihrem eigenen Land belassen, dann bleiben sie uns eventuell auch treu. So die Politik. Wir wissen auch nicht, was die Leute auf dem Marktplatz mit dieser Rede Jesajas anfingen. Manche hatten sicherlich nur ein abfälliges Grinsen übrig, wie auf dem Hamburger Fischmarkt war es eine reine gute Unterhaltung. Während bei anderen Hoffnung aufblitzte, sollte das wirklich wahr werden, was der uns da verspricht. Tatsächlich haben wir Gottes Wort vernachlässigt, die Gottesdienste und die Erinnerung an die großen Taten Gottes. Viele sind in sich geschlagen. Wir wissen heute nur eins, die Geschichte des Volkes Israel ging tatsächlich nicht mit den Babyloniern unter. Auch nachfolgende Großmächte, Perser kamen dann, dann kamen die Griechen, Alexander der Große, dann kamen die Römer. Kein Reich, kein Großmacht setzte diesem Volk mit seinen Verheißungen ein Ende. Weder die Römer, noch die Christen, noch das nationalsozialistische Reich, Deutsche Reich. Und wir wissen auch, dass damals unter römischer Besatzung ein Mann auftrat mit fast gleichem Wortlaut wie Jesaja. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Leben geben, ich will euch frisch machen, ich will euch lebendig machen. Ich will euch Wasser des Lebens umsonst geben und Brot, das wirklich Brot des Lebens ist. Und wir wissen heute, dass diesem Jesus damals Leute zuhören und zuhörten, die ihm nicht glaubten, wie bei Jesaja auch, und sich voll Spott abwandten. Andere ließen sich auf seine Worte ein und woraufhin sich deren Leben regelrecht umkrempelte. Hoffnung wuchs dort, wo nichts mehr zu hoffen war. Zuversicht leuchtete dort auf, wo Resignation alles grau in grau erscheinen ließ. Sinn und neuer Lebensmut wuchsen dort, wo vorher Sinnlosigkeit niederdrückte. Für unendlich viele Menschen bis heute wurde und wird es deutlich, Gottes Spezialität, das sind hoffnungslose Menschen in hoffnungslosen Situationen, seine Spezialität sind hoffnungslose Gemeinden in hoffnungslosen Situationen. Völlig hoffnungslos standen wir Geschwister der Friedenskirche in Singen vor 3 Monaten vor den noch qualmenden Brandruinen. Viele, viele Tränen wurden geweint. Warum, Gott? Das war doch hier ein Ort der Verkündigung des Friedens Gottes. Ein Ort, in dem zum Glauben, zu einem gesunden Glauben eingeladen wurde. Warum wird so etwas mutwillig zerstört? Nun, wie in allen Trauerprozessen, wandelt sich diese damalige Warum-Frage in mehr und mehr in eine Wozu-Frage. Herr, wozu? Wozu möchtest du die Friedenskirche in Singen wieder aufbauen? Was können wir mit einer neuen Friedenskirche der Stadt Singen Gutes tun? So wird gefragt, in einem Forum, wie wir es nachher auch haben werden. Wie können wir Verkündigung und Glauben in der heutigen Zeit modellhaft leben? Jesus, es ist deine Gemeinde und du lässt nicht zu, dass die Pforten des Bösen sie überwindet. Uns wurde der Bau genommen, aber als Gemeinde sind wir sehr lebendig. Gottes Spezialität, das sind hoffnungslose Menschen in hoffnungslosen Situationen, genauso wie hoffnungslose Gemeinden in hoffnungslosen Situationen. Doch was tun Menschen nicht alles in hoffnungslosen Situationen? Und Jesaja bringt das auf den Punkt in seiner Ansprache da auf dem Marktplatz. Wenn Krankheit, Tod, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Flucht die gesamte Lebensplanung von jetzt auf gleich zerstört und absolute Perspektivlosigkeit herrscht, wonach greifen Menschen da? Viele suchen ihr Heil in den fragwürdigsten Methoden und Dingen. Angeblich heilende Steine, linksdrehendes Wasser gegen Krebs, die Kontaktaufnahme mit Verstorbenen mittels eines Mediums, die Esoterikmarkt, der boomt. Schlag nur mal die Tageszeitung oder eine Zeitschrift auf. Hinten. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt, und für Nahrung, die euch nicht sättigt? So ruft Jesaja schon damals, vor über 2500 Jahren, über den Marktplatz und meint genau das. Die Suche nach Hilfe bei den goldenen Göttern der Babylonier. Es hat sich wirklich, wirklich nicht viel getan in der Menschheit. Ich erinnere mich an den Besuch bei einem älteren Ehepaar in einer meiner Gemeinden. Sie schwärmten von einem Wasser aus einem tiefen Stollen im Sauerland. Angeblich linksdrehendes Wasser, was auch immer das sein mag. Jedes Jahr fahren sie also einmal dorthin und jedes Mal, so sagen sie, geht es ihnen besser, wenn sie dann wieder nach Hause kommen. Und das für teures, teures Geld. Und ich sehe mit eigenen Augen ein immer älter werdendes Ehepaar vor mir sitzen, das mit ihrem Geld versucht aufzuhalten, was nicht aufzuhalten ist. Der zunehmende Verfall ihrer Gesundheit. Hilflos greifen sie zu den fragwürdigsten Angeboten, doch eine Einladung zum Segnungsdienst im Gottesdienst sind sie niemals gefolgt. Da waren sie zu stolz für und zu konservativ. Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut, ruft Jesaja. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Und Jesus ruft uns heute zu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Leben geben, ich will euch frisch machen. Ich will euch einladen zu einem aufrechten Gang. Gottes Spezialität sind hoffnungslose Menschen in hoffnungslosen Situationen, genauso wie für Gemeinden. Davon ist Jesaja gänzlich erfüllt. Er will die Zukunft seines Volkes. Er will die Zukunft seiner Gemeinde. Und Jesaja beobachtet genau die Zeitereignisse. Am Horizont zieht bereits das Ende der babylonischen Gefangenschaft heran. Jesaja hat keine Antworten darauf für seine Zuhörer, warum diese Katastrophe vor über 50 Jahren passierte. Hat er nicht. Warum der Tempel zerstört wurde. Antworten hat er nicht. Jesaja weiß nur eins, Gott hat eine Zukunft für uns und haltet fest an ihm und seinen Verheißungen trotz aller Geschehnisse, dann werdet ihr leben. Denn seine Gedanken und Worte hören nicht da auf, wo unsere Gedanken und Worte aufhören. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Übrigens, das hebräische Wort für Gedanken, das hier steht, ist mit ganz plastischen Vorstellungen aus der Weberei verbunden. Aus der Weberei. Gemeint ist, dass im Innern des Menschen etwas hin und her bewegt wird. Wenn ihr jetzt einen Webstuhl vor Augen habt, ja, den Schuss, der immer durch die Bänder schießt, ja, um neue Fäden dazu addiert zu einem werdenden Teppich. Genau das ist die Vorstellung, die hinter diesem Begriff steht. Im Deutschen gibt es das Sprichwort, der strickt gerade an etwas. Ja? Der strickt gerade an etwas in seinen Gedanken. Gemeint ist also die produktive Vorstellungskraft, die Planungskraft, die Kreativität des Menschen, sein Ausgerichtetsein auf etwas, sein Plan. Und auch Gott strickt an etwas. Und die Muster, die Gott in unseren Lebensteppich webt, sehen aus unserer Perspektive manchmal völlig, völlig sinnlos aus. Warum? Weil wir den Teppich von unten sehen. Das ist ein Bild von Corrie ten Boom. Die sagt es einmal so, die Teppiche, an denen Gott webt, an dein und an meinem Leben, am Leben aller Gemeinden, die sehen wir meist nur von unten. Und da sehen wir nur die Knoten, die Enden. Die Teppichfasern, sie geben oft ein unschönes Bild, eigentlich gar kein Bild. Und erst im Nachhinein, wenn die Zeit ins Land gegangen ist, manchmal erst am Ende des Lebens, sehen wir den Teppich von oben. Und dann können wir nur staunen über die Kunstfertigkeit Gottes, seine Weisheit, seine Größe und Liebe, die Größe seiner Gedanken. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich habe keine schlüssige Antwort auf die Frage, warum es vor über 30 Jahren zu einer Trennung hier in der Baptistengemeinde kam. Viele, viele junge Geschwister sind ausgetreten. Es gibt manche Erklärungsansätze, und wir wissen um viele Fehler, die gemacht wurden. Wir haben auch keine Antwort auf die Frage, warum die Entwicklung bei den Nazarenern so endete, wie sie geendet ist, dass ihr aus der Kirche dort ausgetreten seid. Es gibt Erklärungsansätze, und wir wissen um Fehler, die gemacht wurden. Was wir, liebe Gemeinde, wissen, ist das, was unser Herr über diese, unsere Gemeinden denkt. Es ist meine Gemeinde und ich lasse nicht zu, dass menschliches Versagen, Fehler und Böses diese Gemeinden überwinden. Daran halte ich persönlich fest. Und wie Jesaja beobachte ich am Horizont die Entwicklung. Und da tut sich was. Seit nun fast 3 Jahren gehen wir gemeinsam einen Weg. Nazarener und Baptisten feiern gemeinsame Gottesdienste. Über Jahrhunderte haben unterschiedliche Glaubensinhalte stets zu Trennungen geführt. Jetzt tun sich 2 Gemeinden zusammen. Ja, seht und staunt. Auch wenn wir nur kleine Gemeinden sind, aber das Signal zählt. Es ist ein Hoffnungszeichen Gottes. Seit mehr als 5 Jahren wird durch unsere Familie da Roja eine spanisch sprechende Gemeinde aufgebaut hier. Und diese Gemeinde ist sehr lebendig. Wir erinnern uns noch an den gemeinsamen Taufgottesdienst, den wir erleben konnten. Jesaja spricht, hört zu, hört mir zu und kommt her. Mein Wort soll nicht leer zurückkommen. Ich will einen Bund für alle Zeit mit euch schließen und euch die Gnade erweisen, die ich versprochen habe. Diese Gnade ist in Jesus Christus lebendig geworden. Er will, dass alle Menschen wirklich leben. Vor allem die Menschen, die vom Brot essen, das nicht sättigt, und von der Milch trinken, die nicht nährt. Sie also von fragwürdigen Quellen Lebenshilfe erwarten. Wir, ihr Lieben, sind eine Gemeinde, in der das Heil durch Jesus Christus verkündigt, erlebt und gelebt wird. Wir geben Antwort auf die Frage, warum jemand lebt auf dieser Erde, nämlich um diese Welt mit seinem Leben, mit seinen Begabungen etwas heller werden zu lassen. Das ist ein Auftrag zur Ehre Gottes. Das ist Leuchtturmfunktion, wie Jesus sie ansprach. Wo wir das in Zukunft tun, und unsere Gottesdienste feiern. Naja, das ist Gegenstand des Gemeindeforums gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst. Und wir sollten es da tun, wo es unserer Einschätzung nach dafür den fruchtbarsten Boden gibt. Die Verheißung, die liegt nicht in den Steinen des Gebäudes Neuhausen oder hier in Schaffhausen. Die liegt nicht in den Steinen unserer Gemeindehäuser, die wir über Jahrzehnte gepflegt und gehegt haben. Die Verheißung liegt in seinem Wort, das nie leer zurückkommen wird. Amen.